Willkommen zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast rund um alle Aspekte der additiven Fertigung. Egal, ob du neu im 3D-Druck bist oder erfahrener Anwender oder durchaus 3D-Druck-Dienstleister, Hersteller oder Zubehörlieferant. Weil es geht natürlich nicht nur darum, einen 3D-Drucker zu besitzen, sondern diesen wirtschaftlich und erfolgreich im Unternehmen einzusetzen. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich auf diese 3D-Druck-Podcast-Folge, weil es eine Interview-Folge ist und sie trägt den Titel Hör auf, FFF-Stützstrukturen kaputt zu reparieren. Und wir reden natürlich auch im Podcast, warum die FFF-Technologie besonders ohne lösliche Stützmaterial extrem viel Potenzial verschenkt und warum PVA und BVOH, richtig ausgesprochen, nicht die Lösung der Zukunft ist. Also wer immer noch darüber nachdenkt, seine ganzen Stützstrukturen, die dort noch am Bauteil kleben, kaputt zu reparieren, oder wer mehr Zangen als Freunde hat und den ein oder anderen Denkfehler hat, noch Breakaway-Strukturen zu nutzen und sich als Halbgott im FFF-3D-Druck sieht, aber auf der anderen Seite immer noch sagt, ja, das haben wir immer schon so gemacht, der lebt aus meiner Sicht noch im Jahr 2012 und sollte doch dringend etwas ändern, weil wir sind im 2026. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir über eine Lösung zu diesem Thema Stützstrukturen heute sprechen können, und zwar mit Christoph Strasser. Christoph, ich freue mich richtig, dass du heute da bist und wir das Thema durchnehmen können. Stell dich doch in ein, zwei Sätzen kurz vor, wer du bist und was du machst.
Sehr gern. Hallo Johannes. Also freut mich, dass ich hier dabei sein darf in dem Podcast. Danke auch für die einleitenden Worte. Da ist ja jetzt schon einiges Wichtiges dabei gewesen. Also ich bin der Christoph Strasser, habe Materialwissenschaften studiert und bin, ja, sagen wir mal, dem 3D-Druck schon relativ lang verschrieben. Bin jetzt seit über 15 Jahren in der Technologie unterwegs, die Hälfte davon aber im Metall-3D-Druck. Also so seit 9 Jahren habe ich dann die Lager gewechselt von Metall zu Kunststoff.
Dann kennst du sozusagen jetzt auch beide Seiten und weißt, was da wichtig ist. Das Thema Stützstrukturen hat dich bestimmt auch im Metallbereich gut begleitet. Jetzt gibt's durchaus eine bessere Lösung. Jetzt sehen wir hinter dir das Xionir stehen. Kannst du vielleicht noch mal kurz drauf eingehen, was macht Xionir und wer ist Xionir denn als Unternehmen?
Genau, gerne. Xionir ist an sich erstmal unser Brand, mit dem wir unsere Produkte selber vermarkten. Mhm. Dahinter steht die Firma Belland Technology, und die Belland Technology ist ein Kunststoffhersteller. Also wenn man es jetzt ganz genau machen will, wir sind Funktionskunststoffhersteller. Mhm. Funktionskunststoffe sind so, jetzt mal eher dafür bekannt, in kleinen Mengen weltweit für spezielle Prozesse halt verwendet zu werden. Und das passt natürlich sehr gut zu der Eignung als Stütze, die man dann wieder weglöst im 3D-Druck. Das heißt, die Funktion ist, einen Prozess zu ermöglichen oder zu vereinfachen. Mhm. Wir nutzen unser Material aber jetzt nicht nur im 3D-Druck, beziehungsweise verkaufen es nicht nur in diesen Markt, sondern wir stellen zum Beispiel auch temporäre Klebesysteme her, die dann in einer einfachen Art und Weise wieder entfernt werden können. Das heißt, wenn man zum Beispiel Schneidhilfen in der Mikroelektronik braucht, um so Mikrometer genau dann Teile zu schneiden, das ist was, wo man auch unseren Kunststoff, der dann als Heißkleber eher verkauft wird, dass man den gut auftragen kann, wo der auch verwendet wird mit. Ja. Mhm. Und wir sind jetzt mit dem 3D-Druck schon relativ lang dabei. Also wir haben da für ganz großen Industrieunternehmen schon vor über 15 Jahren damit angefangen, entsprechend im Auftrag Materialien zu entwickeln. Haben auch unsere eigenen Entwicklungen, die wir halt auch unseren Brand dann verkaufen. Aber dementsprechend sind wir in diesem industriellen 3D-Druck, ich würde jetzt mal sagen, wir sind eine kleine Firma, wir sind so eine, man könnte schön sagen, so ein Hidden Champion hier im schönen Oberfranken in Bayreuth. Und ja, der Kern unserer Geschichte ist halt wirklich der industrielle 3D-Druck. Und wir haben da, ich würd sagen, fast jeder, der industriell Drucker baut, ist Kunde von uns oder seine Kunde sind Kunden von uns. Und was wir jetzt natürlich seit kurzem auch uns als Ziel gesetzt haben, ist einfach mehr in den Desktop-Markt noch mit vorzubringen. Und die Krux ist halt einfach, ich meine, es ist momentan das schöne Thema additive Fertigung, wirklich jetzt im Sinne produzieren mit additiver Fertigung. Und da sehe ich lösliche Stützmaterial als ziemlich zentral. Also man muss, wenn man skalieren will, muss man automatisieren. Und dieses Post-Processing, was ja also der Oberbegriff ist, wo auch das Lösen dann der Stütze mit dazugehört, das ist einfach ein Prozess, der nicht manuelle Arbeit beinhalten darf. Also es gibt bestimmt immer mal auch Ausnahmen, aber wirklich, wenn man skalieren will, dann muss auch dieser Schritt automatisierbar sein und das geht halt nur, wenn die Stütze löslich ist und sich halt in einem Wasserbad entfernen lässt.
Ja. Das macht ihr schon eine ganze Zeit lang und ich sag mal, der ein oder andere, der kennt euch auch. Jetzt verbindet man mit Stützstruktur natürlich immer so dieses leidige Thema, man muss es entfernen. Man kratzt da ewig lang dran rum. Ich habe vorhin das Wort kaputt reparieren gesagt. Bevor jetzt die Interessenten bei euch zu Kunden werden, was sagen die denn da? Wie ist denn da so eure Wahrnehmung? Weil ich ja natürlich von vielen immer höre, so, ja, das braucht man nicht, hat damals nicht funktioniert. Aber was sagen die denn bei euch? Weil dann kommen die ja mit einem klaren Problem.
Ja, das ist, man macht sich da echt viel vor. Und ich habe, da der 3D-Druck bei mir auch als Hobby im Prinzip mit gestartet ist, also ich mache das jetzt auch zu Hause schon seit über 13 Jahren, und habe mir damals so einen Bruscha-Bausatz geholt und man macht sich was vor und ich sehe das immer wieder privat zu Hause, weil ich dann, ich meine, ich habe hier den Zugriff, ich kann hier alles mit löslicher Stütze drucken und tue das auch gerne. Und dann bin ich zu Hause und habe wieder irgendeine Idee und konstruiere was und dann habe ich jetzt zu Hause keinen Zweikopfdrucker. Ich meine, das ist jetzt vielleicht nicht das beste Beispiel, aber ich brauche es halt nicht, weil ich es einfach hier im Labor habe. Und die und dann geht's nämlich los. Dann überlegst du, wie konstruierst du das jetzt? Wie machst du die Winkel, dass die Winkel alle ohne Stütze gehen? Wie orientierst du dein Bauteil? Und dann hast du doch immer wieder Teile, da geht's nicht ohne Stütze. Und dann hocke ich halt auch jedes Mal wieder da mit Zange und Seitenschneider und Friemel da rum stundenlang. Und dann rattert's schon so im Kopf, ach, das ist, ich hätte es auf Arbeit drucken sollen und so. Weil wenn man ist zu euphorisch in dem, was man erreichen will, und dann macht man sich über die einzelnen Schritte, glaube ich, nicht so den Kopf und verdrängt dann gerne, was man da stattdessen in Kauf nimmt. Und das also viele denken sich halt, sie kriegen das auch so hin, das ist ja alles gar nicht so schlimm und es gibt ja auch so spezielle Breakaways inzwischen, die man nutzen kann und ganz viele. Und das, glaube ich, ist so ein Kernthema, das uns immer noch verfolgt. Die haben mit PVA schon mal Versuche gemacht. Und die haben dann gesehen, oh, das wird immer so schnell nass und dann schäumt es und dann verbrennt es in der Düse und verstopft es und wird schwarz. Und das sind ganz viele, die sind so gebrannte Kinder. Und die trauen sich dann nicht nochmal ran, weil man nicht sofort weiß natürlich als Anwender, was ist jetzt der Unterschied, wenn da VXL steht oder PVA oder PVOH. Das sind irgendwelche Kürzel, die sind völlig unbedeutend für die meisten. Und das glaube ich, ist so das Kernding. Die Leute glauben, sie kommen da anders hin und das ist mir eh zu teuer und gefährlich und Wasserbad und diese Chemie und so. Ich will das alles nicht. Und dann bezahlt man das halt einfach mit Aufwand.
Ja, es ist halt voll dieses 2012-Denken. Das kenne ich von damals auch noch. Und was auch interessant ist, ist, wenn der Drucker dann nicht mehr läuft und die Person auch nicht mehr vorm Drucker ist, dann ist sie meistens am Stützstruktur entfernen, sitzt irgendwo dran in Ruhe und kratzt an dem Bauteil dran. Wenn man sich so denkt, wo ist denn der jetzt eigentlich? Dann sitzt der meistens irgendwo und ist da zwar vielleicht fokusmäßig gut am Arbeiten, aber genau die Arbeit müsste er eigentlich nicht machen, ne? Weil es ja durch wasserlösliches Stützmaterial eine bessere Lösung gibt. Aber ich kenne das sehr gut, dass man da selber sich immer noch rein manövriert und denkt sich, ja, dann mache ich es halt weg, dann sitze ich halt eine halbe Stunde dran. Die halbe Stunde könnte man sich toll einsparen, wenn man das so sieht. Vor allem, wenn es viele Teile sind. Also.
Ja, absolut. Und dann ist ja bei uns auch noch oft so, jetzt mal in den Industrienationen, ist der 3D-Druck noch sehr geprägt von Fachpersonal. Also mindestens mal Techniker und oft sogar Ingenieure, die dann an so Maschinen stehen. Und wenn ich mir so einen natürlich dann mit einer Zange bestückt, dass der Stützen wegbricht, das kann nicht im Sinne des Erfinders sein. Das sind ja auch Stundensätze dann, die total irre sind. Ja.
Und am teuersten wird's, wenn es dann heißt, das gibt's in die Lehrwerkstatt, dann machen die das dann halt, ne? Aber wenn wir schon bei dem Thema sind, wo belügen sich die Leute denn, als wenn die jetzt FFF-Anwender sind, im Filamentbereich, ein paar Bambu-Labs haben, wo belügen sich die denn dann absolut selbst? Also wo siehst du das, dass die da in so einem Muster drin leben, wo die eigentlich raus müssen?
Also das ist wirklich das, dass man den Umfang an Nacharbeit, den unterschätzt man einfach brutal, weil man... Vielleicht dann selber, dann hänge ich halt heute noch mal eine Stunde hinten dran, wenn man es selber macht. Oder also ich glaube, das wird nicht wirklich dokumentiert. Und deswegen macht man sich keine Vorstellung von dem Umfang. Oder man redet sich irgendwie schön, da zerschneide ich das Teil, dann klebe ich es oder verschraube es halt nachher. Oder ich orientiere es dann anders, was... Wir hatten neulich einen interessanten Fall, einen Kunden, ich habe mich so gefreut über diese E-Mail, er hat ein paar Fragen gestellt, haben ihm die beantwortet und dann kam sowas zurück von, ach ja, ich kann ja mit eurem Material, kann ich ja dann die Bauteile so orientieren, dass sie lastgerecht liegen. Und deshalb, da ging mir das Herz auf. Das war so schön, sowas quasi mal jetzt aus dem Markt irgendwie gespiegelt zu kriegen, dass halt da echt die Leute das langsam checken. Was ist denn jetzt eigentlich da der Vorteil? Weil es geht jetzt nicht rein nur um die Automatisierung, sondern halt auch um solche einfachen Effekte. Das kann sich ja jeder vorstellen. Wenn ich einen Winkel an die Wand schrauben will, wenn ich den stehend drucke, habe ich natürlich in die eine Achse genau diese Z-Nähte. Und wenn ich den flach drucke, dann habe ich natürlich die Pfade perfekt orientiert zu meiner Last nachher. Mhm. Ja, und wenn der Winkel dann noch ein bisschen komplex ist vielleicht und eben Stütze braucht, dann wird es interessant. Wir haben schon öfter mal so topologieoptimierte Designs da gedruckt in der Richtung. Und da macht bei sowas macht es total Sinn.
Ja.
Oder auch Qualitätsansprüche, die Kratzer interessieren mich nicht. Oder natürlich, ich meine, wir sind Funktionspolymerhersteller, unser Material ist teuer. Und das ist dann auch schon oft ein Argument, wo man wieder zurückkommen muss am ersten Punkt. Wird denn alles mitkalkuliert? Also wenn ich natürlich meinen 100 € Stundensatz Ingenieur oder was da nicht mit berechne, dann das ist natürlich klar, da kann ich immer weiter Stütze wegbrechen. Aber da macht man sich was vor.
Es ist aus meiner Sicht auch einer der größten Lügen überhaupt, dass jetzt ein Konstruktionsmitarbeiter ein paar FFF-Drucker stehen hat und diese nebenher noch bedient. Man hat noch nie eine Fertigungsabteilung in der Konstruktion aufgebaut und andererseits, dass der dann auch noch die Stützstruktur davon noch wegkratzt und irgendwo in der Konstruktion rumliegen hat, dass das irgendwo jeder irgendwie noch in der Sohle drin stecken hat. Aber dann kommt sozusagen die Rechnung und da heißt es, dieses Bauteil hat uns nur 3,70 € gekostet, weil Materialpreis ist ja so günstig. Ne? Ja, und damit rechnet natürlich dann auch jeder Geschäftsführer und wundert sich am Ende des Tages, warum geht's da nicht voran, warum ist alles so langsam? Man müsste mal genau gucken, wie viel Zeit da drin steckt, weil wenn man selber sehen würde, dass man oder das Bewusstsein irgendwann hat dafür, dass man hier richtig viel Zeit verschwendet und bestimmte Dinge noch, manuell macht, was man eigentlich lösen kann und was auch funktioniert, dann würden die gar nicht auf diesen Quatsch kommen, ganz oft, habe ich das Gefühl, wenn die das selber sehen würden, dass man das so eigentlich nicht mehr macht.
Ja, das glaube ich auch. Und ich finde das Beispiel total gut, weil wenn du jetzt mit Fräsen zum Beispiel oder so CNC-Geschichten vergleichst, du hast den Konstrukteur, der macht CAD, dann hast du den CAM-Programmierer, der macht nur den Maschinencode. Und dann hast du den Maschineneinrichter, der hat mit den zwei Stufen vorher nichts zu tun. Der muss natürlich mit dem CAM und dem CAD-Typen sich austauschen können, dass am Ende das funktioniert. Aber das ist sogar dreigeteilt, dieser Prozess. Ja. Und beim 3D-Druck muss irgendwie einer immer alles können. Das macht keinen Sinn.
Ja. Das ist halt sehr ego-getrieben, Recht haben zu müssen, obwohl man genau weiß, dass das eigentlich nicht so ist und man könnte viel schneller vorankommen, aber man will ja den Spaß haben, sonst wird es einem ja weggenommen. Das wollen wir ja nicht.
Ich habe das Problem selber oft, wie gesagt. Also wenn ich da zu Hause teilweise mich da oft erwische, ich mache diese Fehler auch selbst. Da kommst du oft nicht aus. Da redet man sich einfach irgendwas schön.
Ja, wenn man es genau nimmt, liefert ihr mit eurem wascherlöslichen Stützmaterial den Mitarbeiter ja gleich mit, der das übernimmt. Ne? Da arbeitet das Material ja auch. Aber da gehen wir nachher gleich nochmal genauer drauf ein. Du hast letztens ein cooles Beispiel gebracht, wo wir uns im Vorfeld unterhalten haben, irgendwas mit Hausbau und Gerüst. Vielleicht kannst du da nochmal ganz kurz sagen, was du da genau gemeint hast nochmal.
Ja, also das ist so ein, ich finde, das ist ein ganz schönes Bild, wenn man das jetzt vergleicht. Natürlich kann ich Bauteile ohne Stütze drucken. Die Frage, wo ich mir dann irgendwie eine Limitierung reinhole. Und vergleichen kann man das, finde ich, ganz gut mit dem Gerüstbau für irgendwelche Architekturprojekte, wenn es ein Haus ist mit einem vorstehenden Balkon oder sowas. Ich meine, wenn unten nicht mit entsprechenden Pfosten dann gestützt bleibt, sondern der frei schwebend sein soll, dann muss ich da, wenn ich den aufbauen will, erstmal Gerüst runterbauen. Das geht einfach nicht anders. Und das heißt, bestimmte Geometrien oder Strukturen, und so ist es dann halt auch im 3D-Druck, die muss ich einfach stützen, sonst kann ich sie nicht herstellen. Und, und das ist halt ganz entscheidend, sich das bewusst zu machen. Und jetzt, wenn ich mir vorstelle, beim Gerüstbau fürs Haus, ich weiß jetzt dieses Gerüst erstmal an die Träger von dem Balkon. Und dann, wenn ich fertig bin, dann darf ich alles wieder abflexen. Das ist ungefähr dann Breakaway oder Self-Support. Natürlich geht es, aber es ist halt echt nicht schlau.
Man kommt auf jeden Fall mit seiner Zange, kommt man nicht mehr weit.
Bei ganz dem großen Bolzenschneider.
Und der Handwerker, der wird auch sagen, also noch komplizierter kann man es auch noch nicht machen, ne? Also.
Ja, genau.
Ja. Wenn wir jetzt mal so in das Thema Mindset mal noch kurz reingehen, was verstehen viele denn beim Thema lösliche Stützstrukturen denn überhaupt gar nicht? Vielleicht hast du da noch ein paar Punkte.
Das Wichtigste ist wirklich dieses Thema, diese Unterscheidungsfähigkeit zwischen verschiedenen Materialien. Es gibt ja, was am bekanntesten, glaube ich, ist einfach aufgrund der Historie in diesem Open Source Desktop Segment. Das stimmt jetzt nicht im Industriesegment, da nutzen eigentlich alle diese laugenlöslichen Kunststoffe. Aber das Wichtigste ist wirklich erstmal zu verstehen, PVA oder BVOH, das sind zwei ähnliche, also sind aus der gleichen Stoffgruppe, zwei ähnliche wasserlösliche Kunststoffe. Das sind Commodities. Also das PVA, das kennt jeder, der mal schon so selbstauflösende Spülmaschinentabs in der Hand gehabt hat, die Hülle da drumherum, das ist PVA. Das heißt, das sind enorme Mengen, das sind Hunderttausende von Tonnen, dieser Markt. Das heißt, das ist an der Stelle kein Funktionsmaterial, sondern es ist ein Commodity. Und das ist, das kann man unterschiedlich herstellen. Es gibt PVAs auch nicht löslich. Und das kann man unterschiedlich herstellen. Das hat aber halt immer, irgendeine Krux, und zwar das erste ist diese massive Wasseraufnahme, weil dem Kunststoff ist egal, wo das Wasser herkommt. Also ob das aus der Luft ist oder aus dem Wasserbad, wenn das bei pH 7 plus minus löslich ist, dann ist das wie ein Schwamm. Das saugt gerade so das Wasser überall her, wo es herkriegt. Und unser Material, wir könnten das auch so herstellen, dass man es in Leitungswasser auflösen kann. Das ist auch wirklich so, das würde man sagen, das ist so die eine Krux, die man quasi, über die muss man drüber, um sich diese ganzen vielen anderen Vorteile dann reinzuholen. Und wir haben uns halt schon immer und auch immer wieder dagegen entschieden, leitungswasserlöslichen Kunststoff herzustellen, weil wir haben dieses Hygroskopieproblem dadurch einfach nicht so arg. Es gibt natürlich keinen Kunststoff, der überhaupt kein Wasser aufnimmt. Das Einzige, was man nicht unbedingt trocknen muss, ist Polypropylen. Aber alles andere ist eigentlich, irgendeine Art von Hygroskopie gibt es immer. Aber die ist halt unterschiedlich stark ausgeprägt. Und deswegen würde ich sagen, das ist so der erste Schritt, den man gedanklich schaffen muss, zu sagen, hier, dieses PVA, BVOH, das ist von der Stoffgruppe her einfach komplett was anderes als unsere VXL-Materialien. Das sind, so, nur um es jetzt mal einmal gesagt zu haben, das sind Acryl-Terpolymere und von der Chemie her sind es Polysäuren. Also das ist die funktionale Gruppe quasi am Ende von unserem Kunststoff, ist eine Säure. Und das erklärt dann auch die Magie. Das will ich dann bestimmt später mal nochmal, das kommt bestimmt später noch da.
Ja, ich habe eine Frage, wie das dann noch funktioniert dann noch, ne?
Genau. Aber das ist so der Hauptpunkt. Dann natürlich, wenn ich jetzt natürlich mit dem Hintergedanken PVA dann dieses VXL sehe, dann denke ich mir, ja, das ist bestimmt dann auch schon wieder dann so wasseraffin und nimmt dann so viel auf. Eben nicht. Also unseres ist genau so designt, das kann man hier in mitteleuropäischem Klima ohne Probleme mal eine Woche oder zwei außen am Drucker hängen lassen. Und ich kann das immer noch problemlos verdrucken. Das ist mit PVA in Mitteleuropa nach spätestens am Tag vorbei. Und das ist so die Größenordnung, sage ich mal. Und dann ist natürlich diese Chemie ein Thema, die ist aber nicht gefährlich, das kommt dann noch. Und die die Leute haben halt oft auch, ich glaube, nicht so den Anspruch, dass die Unterseite auch schön sein soll. Und das ist die Leute dann einfach egal, glaube ich. Dann schaut es halt ein bisschen rau aus und so, mein Gott, ist halt 3D-Druck. Und die schöne Anekdote vielleicht in dem Zusammenhang, auch wieder PVA im Hinterkopf behalten, wasserlöslich. Da hatten wir einen Kunden, der wollte halt unser Material ausprobieren. Wir haben das lang und breit erklärt, dass man da dieses Pulver braucht, dass man den pH-Wert ein bisschen hochkriegt, dass sich's löst, dass die drei Kernkomponenten sind Temperatur, der pH-Wert und die Strömung. Also es muss sich irgendwie bewegen, weil sonst löst sich dann halt am Ende doch zu langsam nur das Material ab. Und dann haben wir Feedback gekriegt nach ein paar Wochen. Ja, das ist alles scheiße und da hat sich überhaupt nichts aufgelöst und es geht nicht und so. Und dann haben sie uns ein paar Fotos mitgeschickt, wo sie unsere Teile halt tatsächlich in so ein Fischaquarium reingelegt haben, in so ein Fischglas, ohne Pulver, ohne Temperatur, ohne Umwälzung. Das heißt, pH-Wert in einem Bereich, wo sich, da tut sich an unserem Material gar nichts. Bei pH 7 passiert null. Das bleibt für die Ewigkeit in dem Wasser. Und das bringt es eigentlich gut auf den Punkt, weil die Leute, selbst wenn sie sich da geistig schon drauf eingelassen haben, das ist was anderes, da brauche ich ein bisschen anderes Equipment und so, und dann geht man trotzdem wieder her und macht es so, wie man das halt schon immer gemacht hat.
Ja, 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 Ja. Kannst du mir richtig gut vorstellen. Zum Glück haben die Fische überlebt. In dem Fall.
Ja, da waren zum Glück keine mit drin, ja.
Okay, war nichts drinnen. Aber auf der anderen Seite, wie du sagst, dass ihr was zugeben müsst zu dem Wasser, um diesen pH-Wert nach oben zu kriegen. Das erklärst du uns nachher nochmal genauer. Aber aus meiner Sicht, wer es schafft, sich einen Milkshake anzurühren, vorm Training oder ein bisschen Salz aufs Essen zu packen, der schafft es auch, sein kleines Wasserbädle, wenn man das so nennt, für seine Teile auch vorzubereiten und da drin ein bisschen umzurühren, wenn ich es jetzt mal ganz einfach sagen darf, um sich viel Zeit am Ende des Tages dann auch einzusparen.
Definitiv, ja.
Jetzt von der anderen Sicht aus, warum ist das Thema denn so wirtschaftlich? Du hast da bestimmt ein paar Beispiele oder auch aus den Erfahrungen, dass auch wenn das Material etwas teurer ist, das wollen wir ja nicht verheimlichen in dem Podcast hier, warum es sich aber trotzdem extrem lohnt, ein wasserlösliches Stützmaterial einzusetzen von der wirtschaftlichen Seite her?
Ja, also das ist was, sag ich mal, was ich denke, was schon recht gut mit rüberkam bisher. Das ist natürlich dieser vernachlässigte Punkt Nacharbeit. Also wenn ich meinen Ingenieur da unkalkuliert Zeug wegbrechen lasse, dann habe ich natürlich da irgendwo einen Ausgabenposten generiert. Den muss man ehrlicherweise mit berücksichtigen. Und das das liegt wahrscheinlich so im Bereich 10-40%. Was diese Nacharbeit ausmachen kann. Und das muss ich halt dann gegenüberstellen. Ausgaben für diese händische Nacharbeit gegenüber Ausgaben für die automatische Nacharbeit. Und das ist natürlich so, dass das vielleicht bei einem Teil sich nicht lohnt. Aber sobald bestimmte Stückzahl überschritten wird, dann rechnet sich das ganz schnell und dann wird die Ersparnis auch sehr schnell sehr groß. Mhm. Und das, was man glaube ich auch vergisst, wenn man händisch nacharbeitet, nicht jedes Teil ist total massiv. Es gibt sehr fragile Teile mit sehr dünnen Streben, die vielleicht trotzdem dann gestützt werden müssen und so. Und die da muss dann schon wieder ein Profi dran hocken, der das geistig versteht, der sieht, oh, da ist gefährlich, da muss ich jetzt vielleicht ein bisschen weniger Kraft oder so, da ist schon wieder extrem mitarbeiterabhängig, wie das Teil dann am Ende rauskommt, wird es dann kaputt repariert, wie du schön gesagt hast, oder ist es dann ein Gutteil am Ende, das heißt, am Langende habe ich damit halt auch wieder unkalkulierbares Risiko reinholt. Das heißt, ich weiß nicht, was ist meine Ausschussquote? Weil das am Ende dann, wenn das Teil damit kaputt repariert worden ist, zählt es mit zum Ausschuss. Und das ist das ist dann eben wieder nicht wirtschaftlich, wenn man so vorgeht.
Ja, ist einfach auch viel zu schade. Ne? Ein Bauteil, was man toll gedruckt hat, im Nachgang selber wieder zu zerstören, weil man wieder versucht hat, Recht zu haben, weil man es ja irgendwie selber kennt dabei.
Ja. Genau. Und man blockiert sich natürlich auch seine Leute. Ne? Also ich habe halt wenn das der Ingenieur oder der Techniker macht, die haben dann keine Zeit für sinnvollere Tätigkeiten in dem Moment. Und ich kann halt auch, wie eingangs schon gesagt, ich kann halt auch nicht skalieren. Das ist vielleicht noch in Niedriglohnländern möglich, dass man mit so händischer Nacharbeit skaliert. Aber wir waren jetzt heuer erst wieder in China auf der TCT, in Shanghai. Also in China ist vieles auch anders inzwischen. Das kriegt man hier nur nicht so mit. Da ist nicht mehr der entscheidende Kostenfaktor billige Arbeitskraft, sondern der entscheidende Kostenfaktor ist Produktion in China inzwischen, die hohe Automatisierungsfähigkeit. Das ist, die Leute, die haben sich da, das sind 800 Millionen Leute inzwischen im Mittelstand angekommen. Also da geht auch keiner mehr für einen Hungerlohn arbeiten. Und also selbst dieses Argument fällt irgendwann weg. Das wird nicht mehr durch billige menschliche Arbeitskräfte skalierbar sein. Und und was ganz wichtig ist, finde ich noch, was man da gar nicht so richtig auf dem Schirm hat, ich meine, dieser 3D-Druck ist natürlich in vielen Anwendungsbereichen im Einsatz. Je niederschwelliger diese Märkte sind, also fangen wir beim Flexi-Drachen an. Das ist, also so ein Flexi-Drachen, da brauche ich keine Druckerfarm in Deutschland aufbauen, weil diese Druckerfarmen, die gibt es in China mit bis zu 10.000 so Maschinen. Und da wird hier niemand auch nur annähernd preislich mithalten können. Also für das Geld, was die dann diese Drachen verkaufen, für das Geld kriegst du hier nicht mal hergestellt. Und das heißt, die so einfache Märkte, die sind schwierig zu bearbeiten. Das heißt, für so Industrienationen jetzt wie Deutschland, da kann ich mir nicht Flexidrachenproduktion vornehmen, sondern ich brauche irgendwas Anspruchsvolles. Das heißt, ich bin ganz schnell in irgendwelchen regulierten Industrien wie Medizin, Luftfahrt, Automobil. Und da geht mal gar nichts ohne automatisierte Prozesse. Also das ist völlig unvorstellbar, dass man für Medizintechnik da einen hinhockt oder der dann da rumfriemelt oder sowas. Das ist, da kriegst du bestimmte Zulassungen gar nicht, wenn die Prozesse nicht automatisierbar sind. Und das ist einfach total wichtig. Und dann natürlich, jetzt, wenn wir es gerade schon hatten, diese Druckerfarmen, die hier echt in Dimensionen langsam aus dem Boden schießen, die unvorstellbar waren vor ein paar Jahren noch, die will ich ja auch automatisieren. Da will ich ja nicht 10.000 Teile jeden Tag von Leuten händisch nachbearbeiten lassen. Also das glaube ich, ist so das Wichtigste, warum man da ganz genau rechnen muss. Darf man echt keine falschen Annahmen treffen.
Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen, weil ist ja meistens so, dass das ein oder zwei Personen machen, die Nacharbeit nach dem FFF-Druck. Und wenn dann eine Person nicht da ist, sieht sogar der Kunde, dass es nicht richtig gemacht worden ist und lässt da Teile zurückgehen. Und wenn wir jetzt noch einen Spezialfall nehmen, alles schon mitbekommen, dass es ein spezielles Lüftungsgehäuse einfach war, das gedruckt werden musste. Die Oberfläche an der Rundung natürlich sah absolut beschissen aus, dass am Ende des Tages Leute von weit her zu dem Maschinenbauer geflogen sind, um die Maschine abzunehmen. Und die Maschine wurde nicht abgenommen, weil bestimmte Bauteile, die 3D gedruckt worden sind, so schrecklich ausgesehen haben in dieser Maschine, dass die gesagt haben, wir nehmen das heute nicht ab. Ihr müsst es nachbessern. Und die Oberfläche war so schrecklich, dass man sich auch gedacht hat, was ist denn jetzt hier passiert? Das hätte man natürlich auch noch irgendwie anders machen können. Aber dass man sowas überhaupt noch durchgehen lässt, seinen Kunden herfliegen zu lassen und solche Bauteile zu zeigen, nur weil man sich vielleicht von einer besseren Lösung hier verschließt. Vielleicht wusste es derjenige auch zu dem Zeitpunkt noch nicht oder hat die ein oder andere Schwierigkeit gehabt, das generell vielleicht durchzubringen im Unternehmen, weil er vielleicht was machen wollte. Aber ich würde dieses Risiko nie wieder eingehen, dass da steht ja meistens ein riesen sechsstelliger, siebenstelliger Betrag dahinter, dass eine Anlage nicht rausgeht. Und das sollte man mal einem Buchhalter oder einem Mann aus einem Controlling erklären, dass eine Spule, die ein paar Euro mehr kostet, das Problem verhindert hätte, wenn man es jetzt mal ganz groß macht. Ja?
Aber, das ist unglaublich. Ja,
und das ist im Endeffekt nur, weil man sich davor gesträubt hat, etwas Neues zu machen, zieht man die ganze Firma in eine Situation, die in der heutigen Situation, in der heutigen Wirtschaft absolut nicht mehr in Ordnung ist dabei. Ja. Weil viele meinen, so wie die letzten 10 Jahre gelaufen sind, so laufen die nächsten 10 Jahre auch, aber das wird ganz sicher nicht so sein. Aber
glaube ich auch nicht, ja.
Ja, lass uns mal noch zu der Frage kommen, wie geht's denn jetzt richtig mit eurer Xioneer-Lösung? Also was brauche ich jetzt, was mache ich jetzt, wie gehe ich da vor? Vielleicht kannst du da nochmal etwas genauer drauf eingehen.
Also ich fange vielleicht nochmal an mit, was ist jetzt eigentlich die Magie oder was macht jetzt eigentlich unsere Technologie aus gegenüber dem PVA oder BVOH? Und das was man wissen muss, unser Material, das löst sich auf ab einem pH-Wert von ungefähr 9. Empfehlen tun wir so 10 bis 11,5, wenn man dann auch in einem sicheren Bereich bleibt. Das ist ein Bereich, wo man von der Klassifizierung noch von reizend spricht. Das heißt, da muss ich jetzt keine Angst haben, dass ich gleich blind werde oder mir die Haut verätzt, wenn ich da irgendwas berühre, sondern das sind dann Laugen, die hat jeder mindestens so gefährlich auch zu Hause in der Hand. Und das ist entweder im Waschpulver oder im Spülmittel. Und das heißt, das ist jetzt auch erstmal nichts, was irgendwie besonders gefährlich oder gesundheitsschädlich wäre. So, jetzt mal hier so ein schönes Beispiel. Also wir verkaufen natürlich unser selbstentwickeltes Lösepulver, das in der Industrie auch gerne verwendet wird. Wenn man das jetzt aber einfach mal ausprobieren will und sich mal eine Vorstellung von machen, wie einfach das eigentlich geht, dann gehe ich einfach hier in DM, kaufe mir oder in irgendeinen anderen Drogeriemarkt, kaufe mir Waschsoda. Damit stelle ich mir meinen pH-Wert erstmal auf ungefähr 11, geht der hoch, wenn ich das zugebe. Da tut man so 2,5% ungefähr in sein Wasserbad. Das ist die Konzentration, die man braucht. Und ich kann pro Gramm von diesem Pulver kann ich 1 Gramm Stütze auflösen. Das ist so ungefähr das Verhältnis. Mhm. Also ich brauche ein Kilo, dann kann ich eine so Kilospule, kriege ich damit wieder los. So, jetzt habe ich mein Wasserbad angesetzt, habe da das Pulver zugefügt, heizt das auf, das rührt schön und hat den richtigen pH-Wert. Jetzt löse ich die Stütze auf. Am Ende habe ich irgendwann das fertige Wasserbad, das ist gesättigt. Jetzt will ich diese Lösung loswerden. So, jetzt kommt schon der erste Punkt. Unser Material darf man aktuell noch einleiten in die Kanalisation. Da tut sich momentan viel. Da gibt's lauter neue Regularien, vor allem in Europa ist da einiges in Bewegung momentan, was in Zukunft noch viel, viel schwieriger machen wird, Kunststofffraktionen ins Abwasser zu geben. Also bei uns, bei unserem Material ist es so, dass ich durch diese Technik, wo ich eingangs gesagt habe, da ist eine Säuregruppe. So, jetzt wenn man sich an die Schulzeit zurückerinnert, mit dem einen oder anderen mag noch im Gedächtnis sein, Säure plus Lauge ist gleich Salz. Und ganz viele Salze sind wasserlöslich. Das heißt, was passiert? Diese Lauge reagiert mit unserem Kunststoff im Wasser. Dann ergibt sich ein Polysalz, das löst sich auf. Mhm. Und dieser Prozess ist damit aber umkehrbar. So, und da wird's, finde ich, interessant, weil dann kommt nämlich jetzt das nächste Pulver, das gibt's jetzt nicht im Drogeriemarkt. Das kommt aus dem Baumarkt, das heißt pH-. Das ist eine, ich sage jetzt mal für Laien, recht umgängliche Säure, die jeder in sein Pool daheim reinschütten darf. Also das ist jetzt auch nichts wahnsinnig Gefährliches. Und es sind einfach total billige Materialien, die sehr leicht bekömmlich sind, und zwar weltweit. Und das ist für uns total wichtig, weil manche Gegenden ist einfach schwierig, irgendwie so Waschpulver zu exportieren hin. Deswegen brauchen wir allein deswegen da schon Alternativen. Und was kann ich jetzt machen? Jetzt gebe ich das zu, jetzt fällt mir mein Polymer wieder aus. Wenn das wieder ausfällt, dann kann ich es natürlich filtern. Und das kann ich dann auch industriell, in egal welchen Dimensionen, ablassen. Einfach in die Kanalisation. Und was nämlich mit diesem PVA und BVOH passieren wird, und das sieht man, da gibt's schon die ersten Gesetzgebungen dazu. In New York zum Beispiel sind diese Spülmaschinen-Tabs schon verboten. Das wird immer schwieriger zu rechtfertigen, das einzuleiten, weil ich kann nämlich dieses PVA oder BVOH nicht wieder aus meiner Lösung rausziehen, ohne einen exorbitanten Energiebedarf. Also wir kennen da Fälle, die sammeln diese Wasser und dann gehen die in die Verbrennung. Und weil das ist Sondermüll. Und jetzt sind da vielleicht 5%, weil es noch aufkonzentriert wurde, an Kunststoff drin. Und der Rest ist Wasser. Und Wasser verbrennen ist somit das Idiotischste, was du im Recycling machen kannst. Das kostet halt ungefähr 1 Euro ein Liter. Das ist so eine Hausnummer. Und das kommt mir natürlich dann hinten nochmal als Kosten mit dran, wenn ich mein Zeug so entsorgen will. Und dementsprechend, glaube ich, wird uns auch die Zukunft da noch ganz gut in die Karten spielen, weil wir da einfach jetzt schon eine Lösung haben und wir sind da auch dran, wirklich Zeug zu entwickeln, das so primitiv ist mit einfachsten Mitteln wie so ein Einkochtopf aus Edelstahl, da hat man schon fast sein Lösebad fertig, so ungefähr. Mhm. Da werden wir bald was auf GitHub oder irgendwie Open Source stellen, dass das jeder günstig sich besorgen kann, wenn er erstmal keine Industriemaschine kaufen will. Und also das erstmal zum Prozess. Also das ist quasi die Magie hinter unserer Technologie. Und jetzt zu deiner eigentlichen Frage, wie macht man es richtig? Mit unserem Material, wenn jetzt einer herkommt und sagt, ja, jetzt will ich da ABS stützen mit dem VXL 111, wie mache ich denn jetzt das? Unsere Standardantwort in dem Fall ist, kopier dir, du hast doch bestimmt ein ABS-Profil, das schon gut ist, jetzt kopierst du dir das, nennst es um zu VXL 111 und dann passt du noch an diese supporttypischen Einstellungen, dass du halt null Gap, also keine Lücke hast, sondern direkt auf die Stütze draufdruckst. Das, was noch ganz wichtig ist, der XY-Abstand zum Bauteil, weil je nach Kurven und organischer Form kann das halt näher dran sein oder lieber nicht. Und dann passt sie noch die Temperatur an und eventuell noch Lüftergeschwindigkeit, je nachdem, was für ein Drucker halt ist. Aber das ist in über 90% der Fällen ist der Service an der Stelle dann erledigt. Das ist für uns natürlich auch total schön, wenn man die Sachen so vorbereiten kann, dass das halt dann auch einfach zu nutzen ist. Oder wir haben halt Profile dafür. Das ist natürlich für viele Drucker, vor allem die bekannteren, haben wir natürlich auch fertige Profile, die wir dann einfach zusenden können. Aber nur um es nochmal so zu sagen, der Start ist eigentlich immer, wenn man gar nichts weiß, ich kopiere mir ein Profil, das so in einer ähnlichen Temperatur, in einem ähnlichen Temperaturbereich auch liegt. Und damit kann man schon sehr gut starten. Bei dem Voxel 90 jetzt zum Beispiel wäre es dann halt nicht das ABS, sondern eher das PETG, was man da so als Profil sich kopieren wird. Genau.
Ja. Dann druckt man sein Bauteil.
Genau, dann druckst du dein Bauteil, hast die Stütze dann dran und dann kommt es ein bisschen drauf an. Also das Wichtigste beim Lösen ist, je höher die Temperatur, desto schneller löst sich es auch. Das heißt, ich kann jetzt natürlich damit die Geschwindigkeit beeinflussen. Unserem Kunststoff ist nach oben alles egal. Der freut sich, weil er schneller weg ist. Den Modellmaterialien ist das aber oft nicht egal. Wenn ich sage, ich drucke das VXL 90 mit PETG, das passt gut zusammen, weil das PETG, das hält so 50, 60 Grad ungefähr aus und ab 50 Grad circa löst sich das VXL 90 schon sehr schnell. Wenn ich jetzt aber das VXL 111 nehmen würde, die Haftung und so, ist alles top, also man kann das super drucken zusammen, aber das VXL 111 löst sich erst schnell ab ungefähr 70 Grad. Das heißt, ich habe dann die Qual der Wahl, entweder das PETG macht die Biege oder es dauert halt einfach ewig, das aufzulösen. Sprich, es gibt ein paar so Kombinationen, da muss man einfach wissen, es orientiert sich der ganze Prozess immer am Modellmaterial. Was hält das aus? Was brauche ich da für Bauraumtemperatur? Das ist nämlich auch so eine ganz häufige Frage von Kunden. Ich will jetzt hier PA12 CF drucken. Was nehme ich denn jetzt von euch? Am Ende, man kann das wirklich ganz, ganz einfach runterbrechen. Am Ende geht es hauptsächlich um die Bauraumtemperatur. Was viele nicht wissen, einfach aus diesem Graben zwischen Industrie- und Desktop-Druck, viele dieser Filamente, die gerne auf Desktop-Druckern gedruckt werden, die sind dafür eigentlich nicht ideal. Und das ist jetzt um beim PA12 zu bleiben, ist ein teilkristalliner Kunststoff, der will eigentlich sehr, sehr warm, in einer sehr, sehr warmen Baukammer verarbeitet werden, damit er schön kristallisieren kann, dass er überhaupt seine Eigenschaften kriegt. Und ich kann so einen Kunststoff natürlich auch auf einem Bambulab drucken, viel zu kalt. Aber dann ist er halt einfach nicht so kristallin, wie er sein könnte, und dann hat er auch nicht die Eigenschaften, die er haben könnte. Also da geht es dann hauptsächlich um Wärmestand. Das ist so die Kerngröße, die sich erst ausbildet, halt mit der entsprechenden Kristallinität. Und das heißt, die Rückfrage ist dann, ja, was hast du für Bauraumtemperatur? Wenn er sagt 60 Grad, dann weiß ich, ja, es ist wahrscheinlich so Bambulab oder ähnliches, da kann er auch das Voxel 90 nehmen. Wenn er jetzt aber sagt, na ja, so 100, 120 Grad, das ist so industrietypisch für PA12, dass es kristallisieren kann, dann weiß ich, ja, er hat eine Profimaschine, da muss er dann das VXL 130 sogar schon nehmen, weil er schon in Richtung über 100 Grad unterwegs ist. Und das ist am Ende eigentlich die Kunst. Also ich muss wissen, was kann mein Modellmaterial und bei welcher Bauraumtemperatur verarbeite ich das. Und dann weiß man auch das richtige VXL. Genau. Und dann tue ich es ins Wasserbad. Ich muss natürlich schauen, dass es danach gespült wird, weil sonst habe ich ja diese Polymerlösung mit den Salzen und so da an der Oberfläche, dann wird es ein bisschen weißlich oder so. Das heißt, man muss das gut spülen danach. Und dann natürlich muss es wieder trocknen. Das muss nicht unbedingt in einem Ofen passieren. Im Falle von Polyamiden ist es ja quasi schon konditioniert dann, was eher ein bisschen überkonditioniert, aber da muss es auch wieder ein bisschen trocknen. Das ist dann materialabhängig, was man direkt verschicken kann oder was man dann vielleicht nochmal einen Tag oder was liegen lassen muss. Ja. Und wenn es jetzt das PA12 zu kalt war, muss ich mir natürlich die Frage stellen, will ich es noch tempern? Also packe ich es nochmal in den Ofen, um es dann danach zu kristallisieren.
Ja, absolut.
Genau.
Ja. Also man erspart sich einiges an Arbeit, wenn man im Vorfeld natürlich genau weiß, was zu tun ist. Und so viel ich auch von euch weiß, ihr helft den Leuten ja auch, ne? Ihr habt ja einen verdammt guten Support. Also wenn jetzt jemand sagt, ich habe da immer wieder Bauteile, ich suche jetzt eine richtige Lösung dafür, ich möchte keine Stützstruktur mehr mit meinen Fingern wegziehen und man hat aufgerissene Finger etc., dann kann man ja auf euch zugehen und ihr stellt die richtigen Fragen. Man muss die Fragen einfach beantworten. Und ich habe dein Team schon kennengelernt im Hintergrund, dass die da wirklich alles machen, um an ein gutes Ergebnis zu kommen gemeinsam, ne?
Ja, das ist uns echt ein Anliegen, weil diese Geheimnistuerei in dem 3D-Druck und dieses Inselwissen, das hier oft noch so unterwegs ist, das hilft doch keinem. Die Technologie muss benutzt werden und nicht irgendwie sich hier abschotten und ich bin der Einzige, der weiß, wie das und das geht. Also das ist halt auch grundsätzlich widerstrebt es unserer Firmenphilosophie. Ja.
Das habe ich schon gemerkt bei euch, dass ihr da sehr stark dahinterher seid, dass derjenige, der sich meldet, auch ein richtig gutes Ergebnis mit eurem wasserlöslichen Filament hinbekommt. Apropos Ergebnisse, hast du denn ein paar Beispiele, die du zeigen kannst oder wovon du berichten kannst?
Ja, gerne. Einen Moment. Also gibt jetzt natürlich verschiedene Sachen, die da schön werden, wenn man lösliches Stützmaterial einsetzt. Und so, ich zeige jetzt mal hier, das ist wie so ein Schaufelrad von einer Pumpe. Da sieht man jetzt, da sind jetzt unten ist komplett also wie so ein fast 90 Grad Überhang und dann hat man hier nochmal umlaufen wie so ein Ring, der hier zur Seite raussteht. Und das schaut dann nach dem Druck, schaut es dann so aus.
Wenn man jetzt nicht weiß, dass es mit wasserlöslichem Stützmaterial gedruckt worden ist,
Ja.
werden sich die meisten fragen, was jetzt die Unterseite und was die Oberseite ist, ne? Da kann
So
man
schaut's aus, ja.
Ein Quiz draus machen mittlerweile, ne?
Ja. Ja. Also haben wir uns echt dafür Marketing schon mal überlegt, ob wir irgendwie so den Montag jeden Montag irgendwie so teilzeigt mal und die Leute raten lässt. Ja, das ist echt beeindruckend. Und vor allem, wenn man dann noch so kohlefasergefülltes Material hat, wie jetzt hier zum Beispiel, das schaut ja inzwischen aus wie SLS gedruckt. Das ist total krass. Und da hat man natürlich auch nochmal diese inneren Kanäle, die ja überhaupt nicht mit Breakaway darstellbar sind, Also das ist ein schönes Beispiel. Und was noch interessant ist, das sehe ich auch nach wie vor relativ selten. Und was man natürlich machen kann, was eigentlich sowas ist, was im SLS-Bereich eher üblich ist, ich kann Teile stapeln. Das heißt, ich kann mir auch meine Maschinenzeit optimieren, weil wenn ich jetzt keinen Dreischichtbetrieb fahre, dann bin ich ja immer davon abhängig, ist während der Schichtzeit gerade jemand da, der die Teile abnimmt und der den neuen Job startet. Und wenn ich jetzt Teile stapeln kann in der Baukammer, dann kann ich natürlich diese Zeiten optimieren und kann die immer so setzen, dann fahre ich halt immer so viel drauf, dass zu der und der Uhrzeit, wo sicher wer da ist, wieder ein Job gestartet werden kann.
Das ist jetzt ein mega tolles Beispiel, was du gerade gezeigt hast, weil auch wie eure Stützstruktur, die dort jetzt in dem wasserlöslichen Material gedruckt wird, sieht nämlich aus wie ein richtiges Filament. Das sieht nicht irgendwie nicht dahingerotzt aus, wie bei manchen anderen Stützstrukturen, wo man sich denkt, okay, man weiß, dass das Stützstruktur ist. Würde man das nicht wissen bei dem hohen Bauteil, wo die 4 oder 5 Bauteile übereinander sind, würde man meinen, das ist einfach nur in 2 unterschiedlichen Farben schwarz-weiß gedruckt, in der Hinsicht, weil wenn es ein normales Filament ist, muss man auch keine Sorgen machen, haben, dass 5 Stück übereinander liegen an Bauteilen oder 4, weil man zwischendrin nicht diese Sorge hat, es könnte ja irgendeine Stütze wegkippen oder so, sondern das ist ja gerade der Vorteil bei dem Material, dass es ausschaut wie richtiges Filament und man ja auch richtig draufbauen kann, dass es nicht komisch ausschaut. Also wenn man schon.
Das ist absolut richtig. Da fällt mir auch gerade ein, es gibt eine Anwendung mit dem Material, das jetzt nur indirekt mit 3D-Druck zu tun hat und das sind verlorene Formen oder verlorene Kerne, wo ich mit der Stütze quasi das Bauteil druck und dann wird es laminiert, zum Beispiel mit Kohlefasermaterial oder Keramik oder sonst irgendwas und dann wird danach dieses VXL wieder ausgewaschen, wenn es jetzt zum Beispiel dann im Autoklav war oder wie auch immer. Und dafür ist natürlich diese Konturtreue und Abformbarkeit, die ist da extrem entscheidend. Also das ist auch so ein, das stimmt auf jeden Fall, das Material, man kann da auch ganz normal Formen selber mitdrucken, die dann wieder für andere Anwendungsfelder interessant sind.
Ja, vor allem wenn die Drucker so schnell sind, dann kann man ja mal seinen ganzen Bauraum ja mal ausnutzen, anstatt immer nur, ich sag mal, 20% des Bauraums der Z-Höhe zu nutzen, sondern mal den Weg zu gehen, wenn man schon sagt, man ist jetzt 8 Stunden im Büro oder man ist keine 8 Stunden im Büro, weil man ja nachts auch schlafen muss. Aber ich weiß, es gibt genügend, die einfach eine tolle Weckerfunktion haben und dadurch, dass sie dann schon nachts um 3 Uhr im Büro sind, sich dann auch denken, jetzt bin ich eh schon beim Arbeiten, jetzt entstütze ich in der Zeit auch noch gleich die Bauteile und mache den nächsten Druckvorgang. Also wenn man sich wirklich das Leben schwer machen will, sollte man so weiterleben. Ich finde jetzt die ganzen Vorteile, die wir besprochen haben hier, ne, wir haben ja auch Fakten gezeigt und ihr macht es ja auch schon eine ganze Zeit lang. Es gibt keine Nachteile, ein wasserlösliches Stützmaterial zu verwenden.
Also wie gesagt, bei uns, ich meine, so und so ehrlich sind wir auch, die eine Hürde, die man bereit sein muss zu gehen, ist halt einfach diese 1 oder 2 Pulver einzusetzen.
Ja.
Und das, wie gesagt, das wascht so da lasse ich halt auch kein Argument dann gelten, oh, ich habe so Angst, Chemie. Also jeder, der zu Hause Rohrreiniger benutzt, begibt sich in viel, viel gefährlichere Gefilde. Da ist in der Regel ist da Natriumhydroxid mit drin. Das, wenn in die Augen geht, bist du sofort blind. Also da ist einfach Schluss.
Jeder, der sich ein Supplement anmischen kann, der kann demnächst auch Material von Wasser entstützen lassen. Na, wenn man das,
ich glaube auch.
Wenn man
das so sieht. Also wie gesagt, da kommt echt was Cooles. Also um so einen Einkochtopf herum entwickelt haben mit lauter Standard Gastro Heimwerker-Artikeln, das ist, da sind wir gerade in den letzten Zügen, das glaube ich. Da kriegt man für unter 200 Euro, kann ich mir dann so ein Ding bauen selber.
Ja. Und es rechnet sich auch wieder vom Wirtschaftlichkeitsfaktor her, wie schnell hat man 200 Euro wieder drin, wenn man drei Stunden keine Schnittstruktur entfernen muss, wenn man es mal so sieht. Also man kann es vorwärts und rückwärts rechnen. Es bringt absolut was. Du bringst mich gerade auf so ein Beispiel, ne? Niemand macht sich das Leben ja schwer, indem er irgendwie 20 Eier isst, um auf sein Proteingehalt zu kommen, wenn wir jetzt bei diesem Supplement-Thema sind, sondern man nimmt halt irgendwie ein Proteinpulver oder so. Ja, das lässt sich vielleicht da ganz gut vergleichen. Kommen wir mal noch zur weiteren Frage, und zwar, was sind denn so, welche falschen Versprechen gibt denn der Markt gerade aktuell noch? Von diesem ganzen löslichen Stützfilament.
Also was mir aufgefallen ist, ich meine, das begleitet mich jetzt auch schon seit meiner Zeit im Metall 3D-Druck. Da war ja auch diese Stützen, war verboten, darüber zu sprechen. Also das war wie geheim. Es gibt Metall 3D-Druck, gab es überhaupt keine Stützen. Und dann hatten wir die erste Maschine da im Forschungslabor stehen und das erste Teil gedruckt und dann, was machen wir denn jetzt? Ja, okay, zum Glück haben wir Drahterodiermaschine. Mhm. Na, da erodieren wir es halt ab. Inzwischen wird es meistens gesägt, glaube ich.
Ja.
Aber das war auch so, und das zieht sich durch diesen 3D-Druck, einfach dieses Unterschlagen von Informationen. Oder das blanke Lügen. Und da bin ich echt allergisch gegen. Und das war natürlich vielfach jetzt in der Vergangenheit, aber ich glaube, einige von diesen, ja, jetzt sagen wir, was für uns so ein bisschen sich angebahnt hat wie Konkurrenz, die gibt es inzwischen auch schon wieder nicht mehr. Ich will jetzt auch nichts im Nachhinein da irgendwie schlecht reden oder so, aber es gab mal welche, und wer sie kennt, weiß, wie ich meine, die gesagt haben, ja, das hält über 100 Grad oder sogar 200 Grad Bauraumtemperatur aus, und am Ende war die Hauptkomponente trotzdem PVOH, und es kann halt nicht, weil die Physik lässt sich nicht überdisten. Wenn ein Material 80 Grad aus oder 70 Grad aushält, dann hält es die aus, und darüber passiert dann irgendwas, was man wahrscheinlich nicht will. Und also das ist was, wo wir sehr oft konfrontiert waren in der Vergangenheit mit. Jetzt inzwischen weniger, dass so Versprechungen, ja, das hält ganz hohe Temperaturen aus. Das ist nach wie vor einzige Material, das sich wirklich für so Sachen wie Peak oder PPS, PPA und so etabliert hat am Markt. Das ist, da gibt's keinen, der was anderes wie unseres nimmt. Das ist, oder es ist dann halt ein Breakaway, wenn es die Bauteilgeometrie zulässt.
Ja.
Das ist ja dann auch fein. Also, das ist das eine, Temperaturbeständigkeit. Und dann natürlich die Adhäsion, das ist so der Klassiker. Also wir sind sehr, sehr konservativ in unseren Empfehlungen. Wir haben halt das Glück, dass unser Material einfach und halt natürlich auch, weil es entsprechend entwickelt wurde, an sehr vielen Materialien haftet. Ich sehe, da hinter mir ist so eine Kunststoffpyramide, haben wir uns da genommen. Mhm. Und da ist dann so die Einordnung, wie die unterschiedlichen Materialien je nach Bauraum, Temperatur und Typ, wie das zueinander passt. Und wir sind halt, also wenn bei uns so, ich nehme mal ein Beispiel, unser VXL 111 geht super mit PPS CF und GF. Mhm. Bei ungefüllten PPS, das nutzt fast keiner, ist jetzt eigentlich auch egal, aber nur weil es ein gutes Beispiel ist. Ungefülltes PPS hat, und da muss man wissen, die Adhäsion Modell an Stütze, Stütze an Modell, die ist nie gleich. Eins zum anderen haftet immer stärker wie das andere zum einen. Und das hängt oft mit Temperaturen zusammen. Das heißt, das PPS, das wird noch viel heißer gedruckt wie das VXL 111. Das haftet oft sehr gut, dann auch in Natura noch an dem VXL. Umgekehrt wird es dann aber schwierig, weil ich an diesem ungefüllten Material, da haftet es einfach nicht so gut. Und das ist dann was, wenn mich jetzt da einer fragt, dann sage ich ihm das auch. Das, ja, mit GF und CF, ja, aber ungefüllt, da musst du echt aufpassen, langsamer drucken und so, das kriegt man dann schon auch hin. Aber da sind mehr Sachen zu berücksichtigen. Und das ist uns eben auch sehr wichtig. Es hilft mir nichts, wir sind ja eine kleine Firma, es hilft mir nichts, wenn ich hier große Versprechen in die Welt posaune und dann kriege ich das als Retourkutsche in Form von Serviceumfang. So können wir nicht arbeiten. Also wir können nicht irgendwelche Sachen versprechen und dann haben wir hier jeden Tag 50 Leute, die anrufen und sagen, geht nicht. So, das funktioniert rein von der Firmenstruktur schon gar nicht.
Ja, die Zeiten sind auch vorbei. Bei uns jetzt, ich sag mal, im 3D-Druckmarkt und auch in der Branche, dass derjenige anscheinend recht hat, umso lauter er schreit. Jetzt ist es einfach, die Wahrheit zählt, was kommt am Ende des Tages bei den Leuten dabei raus. Und nicht nur, ich habe da mal überlegt, was man da machen könnte. Aber ich gehe da mit dir drüber, also genau in ein, dass die Dinge, die du doch gesagt hast. Na? Dass man doch meint, ja, man braucht's nicht, haben wir schon immer so gemacht. Und eigentlich sollte sich jeder, der, ich sag mal, FFF professionell macht, besondere Bauteile hat, mal ein Beratungsgespräch bei euch bucht und mal kurz mit euch spricht und die ersten 2, 3 Rollen investiert und es ausprobiert und seine ersten guten Erfahrungen macht und das dann sollte zum Standard sein. Na? Also es ist eigentlich wie auf der Toilette. So eine Klorolle muss immer extra irgendwo liegen. Genauso ist so ist es auch bei euch, dass so eine Rolle wasserlösliches Stützmaterial muss eigentlich, das muss immer dabei sein, wie das Warndreieck im Auto, so in der Richtung, ne?
Ja, es ist eigentlich so. Das gehört zum Prozess dazu. Das ist, ja.
Ja, dann kriegt man schon Panik, wenn man sie nicht mehr findet. Weil, ich sag mal, jeder, der länger in dem FFF-Bereich jetzt ja mal tätig ist, der weiß, irgendwann kommt immer mal ein Bauteil, da bräuchtest du das jetzt. Und dann weißt du ganz genau, du druckst dann diese Anwendung nicht, obwohl es wichtig wäre, weil man das Material jetzt in dem Fall nicht hat, wo man es dann mit Wasser und einem leichten Zusatz einfach auslösen kann. Also ich kenne Leute, die machen sich Spezialwerkzeuge, um in ihre Kanäle reinzukommen, um Stützmaterial wegzubrechen. Und der Kanal soll dann auch noch gleich flussoptimiert sein, weil der Ingenieur hat sich was dabei überlebt, aber innen drin ist es rauer wie bei einer Raspel, wenn man es mal so sieht.
Ja, da ist die Reynolds-Zahl dann auch eine andere. Ja.
Passt nicht ganz, ne? Ja. Genau. Lass uns mal so noch ganz kurz zusammenfassen, was sollten die Hörerinnen und Hörer aus deiner Sicht jetzt aus dieser Folge, wenn wir das mal nochmal so zusammenpressen, mitnehmen?
Man muss sich wirklich ehrlich sein oder machen, um diese ganzen Prozesse richtig zu kalkulieren. Also bitte die Nacharbeit mitkalkulieren und dann gern mal melden, dann können wir einen Vergleich berechnen. Das ist, glaube ich, so, das müssen sich alle mal ehrlich machen und wir müssen da die Kosten auf den Tisch legen. Und dann muss man entscheiden, und da ist bei uns ja auch keiner traurig, wenn's so ist, dass das Wegbrechen günstiger ist, dann muss man das weitermachen. Oder wenn es so ist, dass mit Breakaway geht, muss man das weitermachen. Oder es reicht bei unserem Material der Interface-Support. Sparen wir einen Haufen, weil ich das meiste aus dem Modellmaterial druck. Also sind alles Sachen, die jetzt natürlich, das ist jetzt ganz, ganz schlechte Aussagen eines Verkäufers, aber das ist, das hilft uns ja nichts. Das ist wieder genau dieser Punkt. Wir wollen da irgendwo die Enabler sein für diese Technologie. Und dann muss man auch ehrlich sein. Und das ist, das ist einfach total wichtig. Und bitte vergesst alles, was ihr mit PVA und PVOH je erlebt habt. Es ist unser Material ist eine komplett andere Chemie. Bitte gebt dem Ganzen nochmal eine Chance und wir helfen auch gerne und jedem. Und das ist einfach nicht das Maß der Dinge. Das war eine Krücke, die jetzt so 10 Jahre lang da irgendwie unterwegs war im 3D-Druck. Aber ich habe das Gefühl, diese Krücke, die ist verschwunden oder verschwindet aktuell. Ich finde da nicht mehr viel, was irgendwie an Geschäft geht im
Es hat sich rumgesprochen, in dem dass Bereich. Es schlecht ist. Ja, es hat sich rumgesprochen, dass es schlecht ist, dass es was Besseres gibt. Und die meisten sagen, ja, weil es halt gab, nutze ich es nicht. Ist ja wie wenn man sagt, einmal hat man eine schlechte Pizza gegessen und alle Pizzabäcker machen schlechte Pizzas. Es ist ja nicht so beim Stützmaterial, erst recht nicht. wie wir jetzt heute herausgefunden haben. Aber ich glaube, man muss sich einfach mal mental auf Null stellen, weil es was das Thema auswaschbares Stützmaterial angeht und nicht am Alten festhalten. Und am besten macht man es, so wie man es in der heutigen Zeit auch richtig macht, mit einem Profi gemeinsam, dass man die Schritte auch einhält, die der empfiehlt. Und ihr habt ja nichts davon, wenn derjenige dann anruft und sagt, es hat nicht geklappt. Meistens hört ihr wahrscheinlich danach gar nichts mehr, weil der einfach super happy ist und seine Sachen druckt. Der ruft im besten Fall einmal an, kauft ein paar Spulen und sagt danach, ja gut, funktioniert halt, warum sollte ich mich zurückmelden in der Hinsicht? Aber kein Problem dabei, ja. Genau.
Also das sind die wichtigsten Punkte. Man darf einfach diese Stütze und dieses Post-Processing, man darf das nicht geistig ausblenden. Das gehört dazu und professionell wird das Ganze immer erst, je mehr es automatisiert wird, weil es dann auch erst wirtschaftlich wird.
Und wer es nicht nutzt, der bestraft sich eigentlich jederzeit selber. Mit Nacharbeit. Jetzt habe ich noch zwei persönliche Fragen, die stelle ich immer am Ende von jedem Podcast.
Gerne.
Beantworte doch mal bitte, 3D-Druck ist für mich. Wie würdest du antworten?
Das ist tatsächlich vom Hobby zum Beruf geworden. Das ist so plakativ, das klingt, aber das war bei mir echt so, dass ich im Studium das Glück hatte, hier an so einem Forschungsinstitut in Bayreuth als Werkstudent länger arbeiten zu können. Und da hatten wir uns von Concept Laser, die sind dann von GE gekauft worden, ist auch hier ums Eck in Lichtenfels, einer der großen quasi gewesen, die Metall-3D-Druck machen. Und da hatte ich das Glück als Student quasi so eine Anlage, die stand in der Handwerkskammer als Ausbildungsgerät, die ist aber nie benutzt worden. Und dann haben wir die als so ein symbolischen Euro quasi als Dauerleihgabe gekriegt und das war meine erste Berührung mit 3D-Druck. Das war 2010. Und 2012 habe ich mir dann aus Belgien war das so ein Bausatz, da waren halt ein bisschen bessere Lager dabei und so, da muss man immer noch schauen, wo man wirklich was kriegt und dann ja auch noch sehr viel löten und so Schrittmotortreiber löten und all das so Zeug. Und so ging es eigentlich los mit dieser Liebe für den 3D-Druck. Ich habe dann auch, obwohl ich im Metallbereich war, in dem Institut den Kunststoff-3D-Druck institutsweit quasi eingeführt, weil wir so Hybridprojekte dann auch gemacht haben. Und naja, und dann kam eins zum anderen. Irgendwann war die Forschung für mich nicht mehr so interessant. Und dann habe ich mich halt umgeschaut, was so gibt und dann halt am Ende jetzt quasi Materialklassen gewechselt zu Kunststoff. Hat aber da natürlich auch schon die entsprechende Vorerfahrung, deswegen war das jetzt kein schwieriger Wechsel. Lustigerweise ist das im Nachbargebäude. Ne? Das ist die Welt ist echt manchmal sehr klein. Ich habe überall alles Mögliche habe ich mir angeschaut. Aber ja, so ich muss quasi nicht weit umziehen.
Das ist echt schön. Ja. Und dein beeindruckendstes Bauteil, was du je in der Hand hattest, gedruckt hast, oder?
Also wenn es ein eigenes sein soll, das wirkt jetzt ein bisschen primitiv, das habe ich jetzt hier auch dabei.
Ja, zeig's mal.
Aber das ist hier ein Flaschenöffner. Und jetzt, wenn man sich hier dieses Muster da innen drin anschaut, die meisten kennen heute, wie man das sagt dazu, das ist ein Gyroid-Infill. So, das ist jetzt Standard, das hat jeder in jedem Slicer, kostenlosen Slicer drin heutzutage.
Ja.
Wann war das? 2012, glaube ich, oder 13. Da war ich mit beteiligt oder habe halt Software gesucht, womit man für diese Metall-3D-Drucke gradierte Gyroid-Strukturen herstellen kann. Also jetzt nicht überall die gleiche Zellgröße. Und das sieht man vielleicht, wenn man Pause drückt, dann nachher, man sieht dieses Gitter, da wird er nicht scharf verstehen.
Man erkennt es ganz gut, es sieht ein bisschen so aus wie dieses Carbon-Gitter, wenn man es mal so sieht.
Genau.
Ne?
Aber es ist viel dicker wie hinten.
Ja.
Also es wird quasi nach vorne dichter Und das finde ich nach wie vor total cool. Das habe ich an meinem Schlüsselbund hängen, weil das war so mein erstes großes selber irgendwie geschafft und so mit diesem 3D-Druck. Und deswegen finde ich das nach wie vor eines der coolsten Teile, auch wenn es sehr primitiv ausschaut.
Ja, aber genau das ist es, das Interessanteste, dass die meisten, die im Podcast ihr beeindruckendstes Bauteil zeigen, das banalste Bauteil ist mit einer Geschichte dahinter, weil man damit irgendwas erlebt hat. Das ist nicht der Raketenantrieb, den man jetzt irgendwie mal in der Hand gehabt hat oder was man toll findet, sondern es sind super einfache Bauteile, die was bei einem ausgelöst haben am Ende des Tages.
Na? Ja, so schaut's aus.
Ja. Wunderbar, dann sind wir am Ende der Podcast-Folge. Christoph, vielen lieben Dank für deine ganzen Informationen und ich glaube, das war auch ein richtig cooler Mindset-Podcast für alle, die jetzt sagen, endlich hat mal jemand die Blockade gelöst mit dem wasserlöslichen Stützmaterial.
Ja, hoffentlich.
Also du hast Leben verändert wahrscheinlich.
Ja.
Und wir werden natürlich, jeder, der eine Frage hat, darf den Christoph ansprechen oder das Team vom Christoph auf LinkedIn bist du aktiv. Man kann dir eine E-Mail schreiben. Wir werden alle Informationen von dir, auch die Webseite und so weiter in den Shownotes zur Verfügung stellen. Jeder, der jetzt dort schon während der Aufnahme schon auf der Webseite von euch war und geguckt hat, was passt zu mir, wie mache ich das jetzt und hat dann noch ein paar Fragen, bitte klärt diese Fragen mit dem Team von Xioneer. Ihr seid echt ein cooles Team und das Wichtigste, dass man ein geiles Ergebnis am Ende des Tages hat, na, mit seinem Druckerle, wenn man das so sagt.
Ja. Genau, so schaut's aus. Das ist und das geht's ja. Am Ende wollen alle das Bauteil. Das ist die Zielgröße. Es geht weder um, wie der Prozess heißt, noch sonst irgendwas. Am Ende steht der Kunde, der irgendein Bauteil will.
Genau.
Und das muss der Fokus sein. Und da soll man so einfach und wirtschaftlich wie möglich hinkommen. Das ist wichtig. Also auch von mir vielen Dank, Johannes, für diese Möglichkeit. Und ja, ich bin sehr froh. War ein schönes Gespräch.
Dann hören wir uns vielleicht demnächst wieder oder wir machen einfach nochmal eine Podcast-Folge mit ein paar Updates, wenn es was Neues gibt bei euch. Ansonsten würde ich an alle Hörerinnen und Hörer sagen oder die jetzt zugeguckt haben, bis zur nächsten Podcast-Folge.